Crisis? What Crisis? 9. Staffel. Konstruktiv in die Zukunft. Folge 8. Agilität vom Mindset zur Praxis.
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomark und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis. Und wir wollen ja immer noch konstruktiv in die Zukunft treten. Und ihr seht es, hört es jetzt auch gleich, Uwe Dotzlaff, Manfred Stockmann, wir sind noch und wieder zu zweit, weil wir diese beiden Episoden natürlich in einem Schwung aufgezeichnet haben, damit sich Sven Adomark ein wenig ausruhen kann, die Feiertage genießen und dann irgendwann wieder zu uns stößt für die nächsten Teile. Und wir haben beim letzten Mal sind wir über die Digitalisierung, Relevanz und auch das Thema der Menschlichkeit. Und mit der Menschlichkeit, Uwe hat sehr viel aus den Prozessen schon berichtet und haben gesagt, wir setzen noch einen drauf, das Buzzword oder das Hypewort Agilität, es wieder zu erden. Was ist es denn überhaupt? Und wie hat diese Mindset, diese Haltung dazu auch einen Weg in die Praxis? Wie hängen die beiden Teile zusammen? Uwe, du hast ja das letzte Mal schon das eine oder andere gebracht aus der Werkstatt, aus der Hotellerie, wie dann ja neue Perspektiven sich überhaupt entwickeln konnten, auch in Bereitschaft dann aufging. Ne?
Also ich würde vorher gerne zwei Sätze noch davor schalten und sagen, für diejenigen, die sagen, boah, nicht anfangen zu gehen und sagen, jetzt reden die schon wieder über Agilität. Agilität ist doch eigentlich tot. Ne? Also es gibt so Theorien, die sagen, oh, Agilität war gestern, wir finden jetzt ein neues Wort dafür. Ja, Agilität war ja auch nur ein neues Wort für permanente Veränderungen. Und man hat das in der menschlichen Entwicklung nicht stattgefunden. Und dass die Beschleunigung jetzt langsam immer mehr zunimmt und das Ganze nicht nur mit neuer Agilität nach Kriseninterventionen während einer Epidemie hier aufs Trapez gekommen ist, sondern eine ständig und immer dableibende Situation ist, agil in fragilen Zeiten unterwegs zu sein. Und bitte nicht einfach weghören oder abschalten und sagen, oh, jetzt machen die den gleichen Kaffee wieder. Ich glaube, dass wir in einer Zeit angekommen sind, ob ich das agil nenne oder nicht agil nenne, in der wir, wenn wir es nicht schon eingeübt haben, es immer neu denken müssen, diese Loops, die wir machen, um uns ständig weiterzuentwickeln. Wenn wir aus der letzten Folge diese Dinge nehmen und sagen, die waren zu Anfang etwas langsamer. Ja, wir haben uns reingeschlichen manchmal bei Digitalisierung im ersten Step über eine ganz kleine Mitarbeiterbefragung, um die Mitarbeiter zu bewegen, uns einfach mal mit ihrem digitalen Endgerät, was rechtlich abgesichert ist, in dem Unternehmen haben wir das komplett informiert und haben gesagt, hey, ist abgesichert, können wir so machen, dass sie uns einfach mal zu bestimmten Themen ihre ganz individuelle Sichtweise sagen. Und das war langsam. Und das war, dann kam der nächste Schritt. Wir haben einfach die Abrechnung digitalisiert. Also keine Zettel mehr irgendwo, keine Zettelwirtschaft hin und her, sondern Fertigmeldungen oder Arbeitszettel oder Arbeitszeiten oder all so ein Zeugs. Das haben wir nicht mehr physisch, sondern auf digitalen Weg verschickt. Es war einfach, weil das macht ja jeder. Wer geht nicht mit WhatsApp um oder mit anderen Nachrichtenkanälen? Und jetzt das Lab-Team, also das Laborteam, das eigentlich immer wieder diese Prozesse neu denken soll und dann einführen soll, das ist viel schneller geworden. Oh. Weil das gehört jetzt ganz routiniert zu ihrer Arbeitszeit. Also 4 Stunden pro Woche sind fix in diesem Unternehmen für ein Lab-Team, das sich zusammensetzt aus Mitarbeitern unterschiedlicher Bereiche, mit unterschiedlichen Verantwortungen, mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber im Komplex ist fast alles, was im Unternehmen passiert, vertreten. Mhm. Und das Lab-Team ist jetzt immer wieder der Anschieber für so einen agilen Prozess, die immer wieder sich, ja, diese Mitarbeiterbefragung liefert uns, also wird alle Vierteljahre wiederholt. Und die liefert nicht mit der gleichen Frage, sondern mit den aktuellen Fragen. Und die Mitarbeiter liefern uns ihre Meinung zu bestimmten Themen im Unternehmen, die immer komplexer werden auch. Und das Lab-Team denkt dann drüber nach. Und das Wichtige ist einfach, dass wir dann, das Lab-Team holt dann diejenigen ins Boot, die den Vorschlag gemacht haben. Zu Anfang war das sehr anonym und jetzt wird es offener. Wir wissen also durchaus, woher kommen diese Hinweise oder Vorschläge oder Ideen oder Fragen oder Kritiken oder Handlungsfelder oder irgendetwas, Zweifel. Und jetzt kann das Lab-Team als ständige Institution darauf reagieren, agil arbeiten, Ideen entwickeln, Herangehensweisen verändern und wieder transportieren. Dazu gehört ein umfassendes Infomanagement. Das ist noch nicht so, wie wir uns das auch vorstellen, weil noch zu langsam. Weil wir haben eigentlich gedacht, es ist leichter, so eine Bringe- und Hole-Pflicht einzuführen. Aber das Holen hat noch so seine Tücken. Habe ich nicht gesehen, war ich nicht im Netz. Hätte ich ja aktiv reingehen können, müssen in diesen, ja. Da müssen wir noch drüber nachdenken. Aber letztendlich, Agilität kriegt, wenn wir den Namen weglegen, eine immer größere Bedeutung, um permanent ein Team weiterzuentwickeln. Und das passiert dann.
Du hast ja auch hier gerade schön die Beispiele gebracht in dem Teil. Also wir sind ja konstruktiv in die Zukunft. Und für mich war immer das Thema Agilität hat etwas Proaktives an dem, wie du sagst, eben, wir arbeiten jetzt nicht nur operativ unsere Arbeit ab, sondern wir machen eben über dieses Lab-Team oder so etwas, das jetzt nicht mehr eine Institution von außen ist oder eine Stabsstelle, die abgehoben nicht im Arbeitsprozess ist, sondern wir kommen aus dem Arbeitsprozess raus und nehmen uns ein bestimmtes Zeitkontingent dafür, dass wir nicht nur unsere Arbeit machen, sondern dass wir über unsere Arbeit nachdenken, wie wir sie weiterentwickeln können. Und damit hat für mich eben das etwas, dass es was Proaktives nach vorne ist und nicht nur etwas Reaktives, oh, da ist jetzt wieder irgendein äußerer Einfluss, jetzt müssen wir schauen, wie wir den unterbringen, wie wir den abarbeiten können, weil der jetzt unsere Prozesse stört oder weil unser Geschäftsmodell in Frage stellt, sondern dass dort aus den Mitarbeitenden, aus denen, die im Operativen drin sind, die tagtäglich wissen, wie es geht, ja, dass die ja letztendlich darüber sich Gedanken machen, andere würden sagen Metaprozess, ne, um drüber zu legen, um daran zu arbeiten und letztendlich ja sogar ihren Arbeitsplatz, ihr Unternehmen sichern, dass das auch weiter bestehen bleibt, dass das weiter, je nachdem in welcher Wettbewerbssituation es ist, vielleicht sogar ein paar Stufen nach vorne kommt im Wettbewerb, dass es einzigartige Lösungen, Prozesse, Dienstleistungsangebote, wenn man über die Hotellerie oder auch in der Kfz, ich denke mal, da sind wir hier so bei unserem einen Händler. Naja, gut, das liegt vielleicht daran, dass wir bei dem ein paar Autos haben, aber da brauchen wir kein Auto mehr hinbringen. Also die kommen, holen das Auto ab, kommen zwei Leute und wenn es fertig ist, kommen, bringen sie es auch wieder. Und das wird jetzt noch nicht mal separat berechnet. Ich weiß jetzt nicht, wenn du bloß ein Auto bei denen hättest, ob sie dann so eine kleine Pauschale ablegen würden, aber ansonsten, oder die dann auch eben fragen würden, nach dem Motto, ja, brauchen sie einen Leihwagen, wir haben diesen oder jenen, dann auch schon wieder proaktiv ja wissen, wie ist denn die Kundensituation, wie wäre es denn, wenn wir dem schon mal das nächste tolle Modell mal zur Verfügung stellen, wollen sie das nicht mal ein oder zwei Tage Probe fahren? Was von einem Automobilhändler, die hatten einen Verkäufer, der hatte sensationelle Umsatzzahlen immer wieder, war türkischstämmiger Mitarbeiter und der kannte halt das, wie wird dort familiär, man geht aufeinander zu, der ist bei jedem Kunden, egal ob der das Auto jetzt, oh, der steht nicht erst in 4 Jahren wieder an für ein neues Auto, der ist immer vorbeigefahren, der hat die angerufen, der hat Kontakt gehalten. dann war mal wieder dazwischen, sagt er, ja, vielleicht ist ja erst in einem Jahr das nächste Auto fällig, aber ich fahre doch schon mal bei dem vorbei, mache einen Termin aus. Wollen wir mal einen halben Tag eine kleine Spritztour machen oder kann ich Sie mal für eine Stunde irgendwie spazieren fahren? Wollen Sie mal das neue Auto? So, also das heißt, der hat permanenten Prozess und damit war das für die Kunden überhaupt kein Thema. So, und da sind wir noch nicht mal bei Digitalisierung, aber da sind wir bei, wie gehe ich an, mit welcher Mindset gehe ich an die Arbeit, ne?
Da brauchen wir auch nicht zur Digitalisierung, weil...
Da sind wir bei der Menschlichkeit wieder.
Ich muss nur den Grundgedanken haben. Zu Anfang. Zu Anfang muss einfach der Grundgedanke da sein. Und wenn du jetzt sagst, die Rolle der Familie in anderen Kulturen, ne? Nun haben wir das nicht überall so. Wir können nicht einfach sagen, wow, wir stellen jetzt nur noch die Familie ein. Das ist nun mal so. Bei den einen ist das Kultur in der Familie, aber warum soll das nicht auch Kultur sein in anderen Unternehmen? Wir haben also angefangen, in einem Unternehmen vor einiger Zeit, als wir diesen Prozess angeschubst haben, den wir da agil gestalten wollen und immer wiederkehrend und alleine, weil ich bin da irgendwann raus. Also wir haben vereinbart, dass ich jetzt im Juni da raus bin, aber die Gruppe sagt inzwischen schon, Uwe, du musst ja wiederkommen. Ich sage, ich komme nur wieder, wenn ihr was Neues machen wollt. Aber als wir gestartet sind, ging es einfach da, was wollt ihr eigentlich? Was ist euer Ziel? Und da haben die mich ganz groß angeguckt, damals noch, weil ich noch fremd war und ich war der Klugscheißer, als Berater. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben keine Ziele. Die gibt das Unternehmen vor. Pass auf, ich gehe jetzt mal runter. Dann sind die runtergelaufen an so ein Whiteboard im Firmenfoyer. Modern, Glas und Beton und alles total super neu und auch fundiert. Und dann haben die ihre Unternehmensziele hochgeholt. So ein Block. Und dann habe ich gesagt, und was wisst ihr davon? Habt ihr da schon mal reinguckt? Läuft schon. Das machen die Chefs. Ne? Inzwischen, das kam dann zwischendurch mal so, nach einer bestimmten Zeit, sagt dann einer ganz suffisant, ich weiß nicht, ob er provozieren wollte oder ob er das wirklich ernst gemeint hat, einfach so in einer lockeren Phase sagte, Uwe, unsere Ziele machen wir uns selbst. Und da haben wir gesagt, auf die Plätze werde ich los. Und dann haben wir die Ziele formuliert. Das heißt, plötzlich haben die Mitarbeiter angefangen, das ist jetzt nicht mehr so ein Block. Das sind so 3 oder 4 Ziele für dieses Jahr. Aber die haben sie selbst erfunden.
Ja, und vor allem wissen sie jetzt, was ihr Anteil daran ist, um dieses Ziel zu erreichen, weil das ist ja auch oftmals.
So ist es. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen wir unsere Prozesse ja durchdenken. Da haben wir gesagt, okay, wie sind die beschrieben? Ja, ich sage, habt ihr ein Organigramm? Sagt der, klar, wo haben wir ein Organigramm? Steht im Handbuch. Steht da aber auch. Und dann haben wir uns das, weil wieder einer, der gleiche wieder, provokant oder vielleicht auch innovativ. Inzwischen bin ich der Meinung, dass einer der innovativsten Typen in diesem Unternehmen, der sagt, Routine sucht sich seinen Weg in der Organisation. Und da haben wir gesagt, okay, das schreiben wir jetzt ganz groß drüber. Da haben wir ein Copyright dran gestellt, den Namen von dem Kollegen daneben geschrieben und gesagt, Routine sucht sich ihren Weg. Und jetzt muss die Routine einen einfachen Weg suchen. Und der einfachste Weg bei denen ist es, Handeln in der Linie. Einlinienorganisation, Handeln in der Linie. Und jetzt deine Geschichte, ne? Das, was du da sagst, ich fahre mit dem Kunden mal rum oder ich lade ihn ein oder krieg dann ein Fahrzeug mal zur Verfügung gestellt, kostet ja alles extra. Kostet das extra? Nein, es kostet eben nicht extra. Das, was du da für dein Beispiel erzählt hast, passiert hier auch. Ja, wenn wir zum Beispiel eine ganze Abteilung oder einen ganzen Bereich oder eine ganze Hierarchieebene mit Laptops ausrichten wollen, da der Fall, ist das eine Investsumme von 20.000 Euro. Software und Hardware. Das ist für die Firma Peanuts. Aber ich habe gesagt, Leute, denkt euch aus, Routine sucht sich ihren Weg. Bevor wir damit zum Chef gehen und bevor wir das budgetieren, wie dieser Prozess, den wir uns ausdenken, wirtschaftlich so gestaltet werden kann, dass der dieses Geld generiert. Und wir haben dort Wirtschaftlichkeitsanalysen gemacht in jeder Runde, nicht ich, sondern die Kollegen selber, und haben dann mit der Multiplikationsmethode Zahlen ausgerechnet, wo ich gesagt habe, stopp, ihr hört auf. Ja? Das wird nie so groß. Das muss man jetzt noch konservativer rechnen. Damit schmeißt uns der Chef gleich raus. Aber die Mitarbeiter rechnen jetzt selbst. Und sie rechnen nicht schön, sondern sie rechnen gut. Und sie wissen, das haben wir gemacht. Und dann sitzen wir mit dem Lab-Team, das ist bei Inqua, ist das so, mal mit dem Lenkungskreis und im Lenkungskreis sitzt der Geschäftsführer. Das nehmen wir jetzt als agiles Tool, so im Kreis uns zu bewegen und zu sagen, jetzt sitzen wir in diesem Lenkungskreis und geben das dem Lenkungskreis zum Bemeckern. Eine total geniale Situation, weil die haben nichts mehr zu meckern, sondern die bringen nur noch ihre Ideen rein, weil wir vorher schon in den Mokassins des anderen gehen. Und wir kennen natürlich den Chefs oder die Mitglieder des Lenkungskreises und dann stellen wir uns vorher schon die Fragen, welche Frage würde er stellen? Oder welche Einwände hätte er? Oder welche Vorwände hätte er? Oder welche Argumente hätte er? Oder welche Zweifel hätte er? Und die sind fix. Und deshalb auch diese festen Zeiten, die ja miteinander verbringen, die mussten wir erstmal aufrechnen und sagen, woher kommt denn diese Zeit jetzt? Langweilt ihr euch sonst? Können wir das uns schaffen? Können wir das schaffen, dass ihr zweimal pro Woche 2 Stunden dafür einfach habt? Hey Leute, kostet extra. Da haben wir eine Wirtschaftlichkeitsanalyse gemacht. Was kostet das Ganze? Und da haben wir gesagt, und das muss es im Minimum wieder einbringen. Oder wir müssen uns von woanders herholen. Und wir haben uns hergeholt aus Mitarbeiterbesprechungen, aus endlos langen Mitarbeiterbesprechungen. Das heißt, das war eine Mitarbeiterbesprechung. Da wurde in der Regel vom Chef wurden die Mitarbeiter besprochen. Und jetzt ist es mehr Austausch. In kürzerer Zeit mit Regeln, also Hol- und Bringepflicht, gut vorbereitet, gemeinsamer Plan, Plan erstellen wir. Also ein komplexes System, ein agiles System, das sich selber immer wieder auch in Frage stellt, fragt, was kostet das Ganze, fragt, wer kann das machen und die Mitarbeiter machen es selbst.
Ja, damit kommen ja auch die kleinen Entscheidungen schneller ins Laufen, weil ja eben nicht dieses Thema, es sind immer Leute dabei, die zwar eine Verantwortung für tragen sollen, aber letztendlich, weil sie nicht im Operativen drinstecken, keine Entscheidungen treffen wollen, weil sie es nicht wissen, hin und her schieben und kennt jeder die x-te Besprechungsrunde und es wird wieder vertagt, weil man nochmal Daten will und mal dieses will und so ist das Ganze näher am Prozess und das ist ja auch der Sinn von Agilität letztendlich, ne?
Und dass auch Agilität braucht Freiheit.
Ja.
Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, dieser Prozess, das ist auch ein Lernprozess für die Verantwortlichen loszulassen, und zu sagen, in diesem Prozess muss ich Freiheiten vergeben können. Auch bisher war es dann so, dass immer gefragt werden musste, können wir das machen, wollen wir das machen. In diesem Prozess haben die Verantwortlichen gelernt, wenn die so einen Vorschlag bringen, dann ist der schon fundiert. Legt mir mal Zahlen hin und dann ne, den mussten die nicht zurückschicken in die Ausschüsse und erstmal fragen, was sagen denn die anderen dazu, sondern wenn das so weit kam, ist dann was kostet das Ganze und wie wir wirtschaften wir, dann haben die einfach ein digitales Tool wieder aufgeploppt. Manchmal hieß das nur Excel und haben dann gezeigt, damit erwirtschaften wir. Wenn du sagst, ne, dieses Wohlfühlen oder wie eine Familie zu sein, dann muss die Familie auch zusammenhalten. Also was muss ich tun? Zum Beispiel die Fluktuationsrate reduzieren. Aus der Familie kann ich nicht einfach wegrennen. In einem inhabergeführten Unternehmen müssen die Inhaber, wenn es 4 Brüder sind, immer zusammenhalten. Kannst nicht einfach weglaufen. Und genauso ist das hier in der Familie des Unternehmens. Warum willst du gleich weglaufen, wenn es mal schwierig wird? Lass es uns doch zusammen lösen, wenn du eine Idee hast. Und jetzt ist es so, dass dann wirklich diese Entscheidungen nicht mehr alle nach oben gezogen werden, sondern Freiheiten formuliert werden. Wie weit darfst du dich bewegen? Warum muss beim Materialkauf, auch wenn da eine bestimmte große Summe dahinter steht, bis zu einer Maschine über der Geschäftsführer gefragt werden, wenn die Zahlen, Daten, Fakten so fundiert sind, dass der Geschäftsführer nur gefragt wird, willst du es oder willst du es? Chance hat er gar nicht. Er
Ja.
würde es sowieso tun.
Das erinnert mich auch so etwas an ein Interview, das mit dem Wolfgang Gump getroffen hatten von Trigema zum Thema, weil er ja so einmal als Patriarch dargestellt wurde. Und das hat sich ja im Endeffekt aus dem Interview komplett anders dann auch dargestellt, dass er seinen Betriebsleiter, seinen Werksleiter diesen und dort, dass er denen schon sehr viele Freiheiten gegeben hat und gesagt haben, ja, okay, der kam zu mir, gesagt, wir brauchen hier eine neue Maschine. Und dann kam die Begründung dazu, weil dieses und jenes. Sagt er, da wäre ich jetzt der Letzte, der sagt, nee, machen wir nicht. Okay, wenn du das so und so argumentieren kannst, dann ist das, du bist näher am Prozess, du kennst dich damit aus, also machen wir das jetzt so. Ja, dadurch, dass ich halt kaufmännischer Geschäftsführer dort auch bin und einer Inhaber, kann ich die halt jetzt zum Teil nur bestellen oder muss noch irgendwo meine Unterschrift mit drauf. Aber wenn der fachlich Versierte das mir begründet und erklärt, warum das Ganze jetzt das und das dafür Vorteile bringt, dann warum soll ich dann mich dem Ganzen querstellen oder sagen, da brauchen wir nochmal 5, 6 Entscheidungsschleifen? Also das fand ich dann schon auch spannend. Der hat schon viel stärker delegiert und Verantwortung abgegeben, als es immer nach außen erstmal so, ja, transportiert worden wäre.
Wir haben ja sehr häufig, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, den tödlichen Patriarchen, bei uns heißt der König.
Ne? Ja.
Ist nicht ganz so. Und am Anfang solcher Prozesse, wenn wir solche Möglichkeiten darstellen, heißt das immer, der König bleibt immer der König. Der bleibt der König. Und er wird auch gar nicht rausgenommen aus diesen Entscheidungsprozessen. Und wir haben ein funktionierendes Informationsmanagement. Handeln in der Linie heißt ja auch Informationen in der Linie immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität, im richtigen Umfang auch zu geben. Und letztendlich wundert sich nicht der Chef, wenn plötzlich auf dem Hof eine neue Maschine steht oder eine Halle, sondern er ist natürlich involviert in diesen Prozess, aber er weiß, seine Mitarbeiter, die diese Entscheidung vorbereitet haben, die sie fundiert berechnet haben, die sie hin und her überlegt haben mit aus unterschiedlichen Richtungen, die haben eine Entscheidung vorbereitet, so wie ich sie besser nicht machen könnte. Und dann werde ich in einem kurzen Loop einfach sagen, mach es. Und wenn es schief geht, Recht auf Fehler, sind wir alle schuld.
Ja, ich habe ja auch noch einen weiteren Vorteil davon. Wir hatten ja mal über Krisen und so weiter gesprochen. Also es ist, selbst wenn ich jetzt Agilität als nach vorne denken, also den Entwicklungen im Endeffekt vorauseilen, gehen. Du hattest mal irgendwie so gesagt, wo wir sind, ist vorne, aber das ist immer noch zu weit hinten oder so ähnlich. So ein Spruch hast.
Genau.
Und dann habe ich ja eingespielte Prozesse, eingespielte Leute, die, weil es ihr Tagesgeschäft geworden ist, die auch bei unvorhergesehenen Situationen einfach in einen natürlichen Entscheidungs- und Gestaltungsprozess eintreten können und nicht erst, ich muss Krisenstäbe bilden, ich muss dieses machen, ich muss das erstmal die Leute neu zusammenbringen, ich muss Regeln aufstellen, sondern es ist ein laufender Prozess, der egal was passiert, einfach funktioniert.
So ist das. Und ich habe nach Gerald Hüther, ne, ich habe Klarheit in den Prozessen, ich habe Klarheit in der Person, ich habe Klarheit in der Methodik. Ich habe in allen Bereichen habe ich eine Klarheit. Und jetzt passiert eine außergewöhnliche Situation. Und ich weiß ganz genau, welches Team sich darum kümmert. Und ich kenne die Potenziale derjenigen, die das mitentscheiden muss. Weil die Krise selber, wenn wir von unvorhergesehenen Krisen, und wir haben ja jetzt so einen Akteur auf der Erde, der dafür sorgt, dass wir innerhalb von 17 Minuten 12-mal unsere Richtung ändern müssen. Das heißt, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass solche Dinge passieren. Und jetzt kann ich mich auf funktionierende Systeme berufen. Und dann fallen nicht alle erstmal eine große Ohnmacht und denken, oh, jetzt, was mache ich denn jetzt? Ja, Donald hat wieder was gesagt und wir können nicht mehr. Doch, das ist schwierig, gebe ich zu. Aber wir haben ein System, das wie in der Familie, das, was du gesagt hast, auf das ich mich verlassen kann.
Und ich hoffe, dass wir mit dieser Episode auch dem einen oder anderen Mut gemacht haben, den Begriff Agilität etwas zu entmystifizieren, sondern dass es etwas sehr Pragmatisches ist, das sehr gut funktioniert und das mehr letztendlich die Verantwortung oder die Leistungsfähigkeit auf mehrere Schultern verteilt und nicht mehr einem allein alles aufbürdet, der die ganze Last tragen müsste dann. Und am Schluss sogar bessere Ergebnisse in der Regel rauskommen, weil ich eben unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen, Expertisen viel besser an so einen Tisch zusammenkriege. Lieber Uwe, vielen herzlichen Dank. Und beim nächsten Mal hoffen wir wieder, dass Sven eventuell seine Erholung auch genossen hat und wieder frisch dabei ist und wir dann wieder zu dritt aufs Tapet können. Bleibt uns gewogen. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.